Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage mit Deutschlands oberstem Theaterlobbyisten, der mehr Corona-Lockerungen für seine Häuser fordert. Mit einer Kuratorin, die sagt, die deutschen Museen brauchen endlich mehr Vielfalt im Personal. Und mit der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper mit einem Kracher von Puccini in der Regie eines Hollywood-Regisseurs. Heute vor dem Berliner Landesparlament Chefs großer Häuser, Chefinnen auch, die zum Beginn dieser Saison mehr Corona-Lockerungen wollen. Andrea Zietschmann zum Beispiel, Intendantin der Berliner Philharmoniker.
Das ist natürlich für uns essentiell, dass wir wieder sichtbar sind, dass das Haus endlich offen ist für die Gesellschaft, für unser Publikum, dass wir wieder Konzerte geben. Unsere Hygienekonzepte sind wirklich mehr als vorbildlich und verkraften aus unserer Sicht ohne weiteres auch mehr Publikum. Es ist, denke ich, für alle Kulturschaffenden ein Riesenanliegen, dass für uns eben nicht striktere Regeln gelten müssen als für andere Wirtschaftszweige.
Und mit dabei war auch Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Lockerungen würden Sie sich denn wünschen für Ihr Theater zum Beispiel?
Also wir wünschen uns den nächsten logischen Schritt. Wir haben im Moment 1,5 Meter Abstand zwischen den Zuschauern. Wir haben ein Hygienesystem und ein Sicherheitssystem, was im öffentlichen Raum, also nicht nur wir im Deutschen Theater, sondern alle Theater, Konzerthäuser, Opernhäuser und so weiter, wir haben ein Sicherheitssystem, was im öffentlichen Raum seinesgleichen sucht. Ich würde sagen, die Theater, Opern und so weiter sind die sichersten Orte in der Öffentlichkeit, wohlgemerkt. Und da das so ist und da sich das jetzt in den letzten Wochen auch gezeigt hat und beweisbar ist, ist der nächste Schritt logisch, nämlich, dass man auf einen 1 Meter Abstand geht und dass man das Rautensystem hat, also immer ein Platz frei, so grob gesagt, ein Platz frei, dann kommen Besucher, dann wieder ein Platz frei und nach vorne auch leicht versetzt. Das heißt, dass wir alle hoffen, dass wir Mitte, Ende Oktober, hoffentlich auch in anderen Ländern, zu einer Lösung kommen, dass ungefähr die Hälfte der Zuschauer wieder in unsere Häuser kommt. Es gibt natürlich Länder, die sind schon weiter, das ist schon klar, als wir oder einzelne Häuser oder Theater. Aber für die meisten in Deutschland gilt das, was ich beschrieben habe. Und insofern ist es jetzt wichtig, den nächsten Schritt zu tun.
Würden Sie sich da wünschen, dass es eine einheitliche Regelung gibt? Auch Sie gefragt als Präsident des Bühnenvereins, oder ist es gut so, dass es da eine länderspezifische, regionale Lösung gibt?
Ich würde sagen, so viel Einheitlichkeit wie möglich. Je mehr Differenzen es gibt, desto mehr Streit und Unruhe und Unsicherheit. Aber natürlich muss man auch einsehen, dass es Länder gibt, die vielleicht ein bisschen schneller sein können, weil die Situation viel entspannter ist bei ihnen. Die großen Städte stehen ja erstaunlich gut da, wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier oder in Hamburg leben oder in München. Trotzdem, also ich sehe ein, dass es Unterschiede geben muss, aber würde trotzdem für so viel Parallelität wie möglich eintreten.
Und das würde bedeuten, also ich sag's nochmal, 1 Meter Abstand ist etwas, was für die nächsten Monate realistisch wäre?
Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Das kann man zusammen wieder auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ausprobieren. Man muss ja alles lernen miteinander. Wir spüren jetzt, dass das Vertrauen in die gegenwärtige Situation sehr wächst. Es gab ja eine Zurückhaltung wie in vielen Bereichen im öffentlichen Leben und jetzt spüren die Zuschauer, die machen das gut, das Vorderhauspersonal ist fit und lenkt die Wege, jeder hat einen Respekt. Es gab noch kein einziges Theater, also Salzburg ist der Leuchtturm, aber auch andere Theater, Konzertsäle, wo irgendwas drumherum bekannt wurde, dass was passiert ist, geschweige denn Hotspot oder so. Also man kann da schon sehr selbstbewusst auftreten, weil wir das auch garantieren und weil wir selber sehr vorsichtig sind und auch umsichtig in der Befolgung der Maßregeln.
Mhm. Aus Salzburg wird, glaube ich, ein Fall berichtet, ne? Ein einziger Fall.
Ein einziger Fall unter den Mitarbeitern und das ist ja schon irre. Ich meine, die haben 80.000 Zuschauer gehabt und haben, glaube ich, 110 Veranstaltungen gehabt.
Und bei den Salzburger Festspielen war es ja auch so die Regelung, dass man die Maske dann als Zuschauerin je nachdem absetzen konnte, wenn man wollte. Ja. Im Publikum, nicht alle haben es getan, viele haben es auch aufgelassen, aber viele haben natürlich die Gelegenheit auch genutzt, die Maske abzusetzen. Wofür würden Sie sich aussprechen?
Das finde ich genau den richtigen Weg. Da gab es, ich war auch dort, es gab eine Ansage, wir empfehlen, die Maske aufzulassen. Wer sie absetzen will, kann sie auch absetzen. Aber erst im Moment, wenn wenn die Vorstellung beginnt, also wenn man selber sich nicht mehr unterhält über die verschiedenen Reihen hinweg und man setzt sie wieder auf, wenn der Applaus beginnt. So ist die Ansage, das finde ich vernünftig. Zwischendrin gehe ich davon aus, dass die Leute weitgehend still auf ihren Plätzen sitzen und dem Geschehen lauschen und zugucken. Und eine Empfehlung ist trotzdem gut und viele, wie Sie sagen, befolgen das und das ist ja auch richtig. So wenig Befehle wie möglich.
Und die Belüftung, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ja, können Sie da was verbessern? Wollen Sie da was verbessern?
Da muss man auch wieder sagen, nachdem man da doch sehr viel genauer hingeschaut hat, viele, viele Konzertsäle, also ich war vor kurzem bei den Philharmonikern beispielsweise, die haben so leistungsfähige Lüftungsanlagen wie auch, dass man 2 bis 3 Mal in der Stunde die Luft total umwälzen kann. Also da kommt Frischluft rein, 2 bis 3 Mal. Und das ist natürlich optimal. Es gibt auch Häuser, die haben schlechtere Zuluftsysteme. Das muss man genau betrachten. Da gibt es dann auch wieder einen berechtigten Unterschied von Haus zu Haus oder vielleicht von Land zu Land, aber eigentlich von Haus zu Haus. Und das muss von den Kräften, die das einschätzen können, den Technikern beurteilt werden. Und natürlich, wir haben auch unseren kleinen Raum, die Box. Der ist im Grunde 2,50 Meter hoch, den haben wir geschlossen. Also man muss nicht überall spielen. Man kann aber auch durch Querlüftung vieles hinkriegen. Also Häuser, die keine so gute Lüftungsanlage haben, die vielleicht kleiner sind, müssen halt mit kürzeren Formaten agieren. Also ich glaube, es gibt viele Wege, ein ausbalanciertes System hinzukriegen.
Weil Sie von kürzeren Formaten sprechen, das ist ja, ich sag mal, die erste reguläre Corona-Saison, muss man ja so sagen, an den deutschen Theatern, auch bei Ihnen am Deutschen Theater in Berlin. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf die künstlerische Arbeit, auf die Planung, zum Beispiel die Länge eines Abends?
Ja, das ist auch so ein Problem, dass man natürlich nun tendiert zu sagen, ja, wir versuchen 1 bis 1,5 stündige Abende hinzukriegen. Das ist verständlich. Wir versuchen allerdings auch, trotz dieser Situation, uns das nicht alles diktieren zu lassen. Also solche Formate, also schnell genießbare Formate, die keine Probleme bereiten, nur zu machen. Wir wollen allerdings auch keine 4 Stunden, das im Moment absurd. Aber ich würde sagen, so um die 2 Stunden darf es schon gehen und inzwischen kann man auch wieder über Pausen nachdenken. Ich finde auch Bewirtung, das ist aber auch wieder von Haus zu Haus unterschiedlich. Muss halt alles sehr gut organisiert werden und wenn man das gut organisieren kann und gut überwachen kann und die Herkunft der Besucher genau feststellt, dann kann man viele unterschiedliche Wege gehen. Auch da bin ich dafür, jetzt nicht so das klassische Einheitsstück von 1,25 Stunden in allen Theatern flächendeckend zu zeigen.
Unterm Strich, Ulrich Cohen, jetzt nach diesem halben Jahr Corona, Leben mit Corona als Theatermann, wie würden Sie die Stimmung an Ihrem Haus beschreiben?
Das ist unglaublich anstrengend, weil man jeden Schritt kommunizieren, vertreten, begründen muss, in alle Richtungen, Publikum, Mitarbeiterinnen, Politik, Träger, Theaterschaffende selber. Es ist es aber wert, das zu tun. Allerdings muss ich sagen, wenn ich höre jetzt wieder, was der bayerische Ministerpräsident da sagt, so, also jetzt müssen wir uns erstmal ums Wirtschaftsleben kümmern, die Schulen und die Kitas, das findet ja jeder, dass das vorgeht, ne? Aber dann kommt so dieser Hammer, dann das Wirtschaftsleben und danach können wir uns dann um Sport und Kultur kümmern. Das finde ich einen so rein populistischen Satz, der aber immerhin von einem Ministerpräsidenten gesagt wird, der ja zu den Leitfiguren dieser Corona-Krisenbewältigung gehört. Das zieht einem im Grunde dann schon nochmal den Stecker und das finde ich völlig unangemessen, weil ich dachte, wir wären jetzt an einem Punkt, wo wir diese Hierarchien des Zurückkommens hinter uns lassen könnten und wo wir einfach sagen, was machen wir wo, unter welchen Bedingungen. Und das ist entscheidend. Unter welchen Bedingungen ist was leistbar? Im Flieger stolpern die Leute nach wie vor übereinander drüber, haben es eilig rauszukommen, da gibt es null Abstand. Und so gibt es viele öffentliche Räume, wo problematische Verhaltensweisen erlebt werden. Ich will da gar nicht dagegen polemisieren. Ich will nur sagen, man müsste mal so langsam zur Kenntnis nehmen, dass in den Kultureinrichtungen, auch übrigens in den Privattheatern, in den Konzerthäusern, beim Kabarett, den Musicals und so weiter, das ist ja übrigens auch eine große, große Wirtschaftskraft in Deutschland. Also das ist auch Wirtschaftsleben. Da wird Unglaubliches geleistet, was diese Sicherheit angeht. Und das müsste man dann auch differenziert beurteilen und differenziert damit umgehen. Mit einfachen Sätzen nach diesen 6 Monaten kann man nicht mehr kommen, es sei denn, man will irgendwie billige Effekte erzielen.
Sagt Ulrich Kuhn, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, über mögliche Corona-Lockerungen in deutschen Theatern, überhaupt in der deutschen Kulturlandschaft. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne. Vielen Dank Ihnen.
Und jetzt kümmern wir uns um die Zukunft der Museen, beziehungsweise die Kuratorin Yvette Mutumba tut dies. Sie ist Mitbegründerin des internationalen Kunstmagazins Contemporary End, außerdem Kuratorin am Stedelijk Museum in Amsterdam und wird morgen auf einem Symposium erwartet, das in Berlin internationale Museumsmacher und Macherinnen zusammenbringt. Viele vor Ort, andere per Videokonferenz dabei. Heute wurde diese Konferenz schon mal vom Bundespräsidenten eröffnet. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Museen und Macht, das wird das Thema am Dienstag sein. Und Access All Areas wird Ihr Beitrag am Dienstag heißen. Was dürfen wir erwarten?
Ja, also es geht so ein bisschen darum, dass wir gerne also das Thema aufbringen wollen, was eigentlich Museen in der Zukunft sein können. Und da ist für uns ganz wichtig, dass man das Thema Zugänglichkeit anspricht auf verschiedenen Ebenen. Also einmal, dass es darum gehen muss, wie stellen sich eigentlich die Strukturen von Museen auf? Es ist halt immer noch zumindest in europäischen Museen nicht so, dass die Strukturen so ausgelegt sind, dass es unbedingt besonders divers ist. Also dass es halt nun mal doch hauptsächlich Kuratorinnen und Kuratoren sind, die einen weißen europäischen Hintergrund haben. Das ist aber das auch irgendwie entsprechend sich lange auch auf die Programme und die Sammlungsankäufe wiedergespiegelt hat, bis vielleicht vor 4, 5 Jahren es nicht üblich war, dass man jetzt so wirklich außerhalb des Tellerrands geschaut hat, was passiert eigentlich außerhalb Europas oder Nordamerikas. Das aber natürlich enorm wichtig ist, weil Museen ja eigentlich auch immer den Anspruch haben, die Gesellschaft wieder zu spiegeln. Und die Gesellschaft ist nun mal divers. Und man hat es jetzt gerade noch ganz verstärkt gemerkt in den letzten Monaten, als die Black Lives Matter-Bewegung ja in den USA nochmal eine starke Eruption erfahren hat, die aber auch als Welle hier nach Europa rübergeschlagen ist und was viele Museen und Institutionen auch angenommen haben. Es gab unheimlich viele Solidaritätsbekundungen auf Social Media von verschiedenen Institutionen. Wo ich aber sage, das kann natürlich nur der Anfang sein. Ne? Also es reicht nicht, die Solidarität zu bekunden. Es muss auch heißen, man guckt selber in sich hinein als Institution und schaut, was ist eigentlich bei uns wirklich los und was bedeutet das, wenn man Änderungen auch schaffen will.
Ja, und die Frage ist natürlich, welche Erwartungen kann man haben an die Herkunft vielleicht von Kuratorinnen und Kuratoren und welche Rolle spielt es dann tatsächlich für die konkrete Museumsarbeit, welche Wurzeln man hat als Kurator?
Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, natürlich. Idealerweise kommt eine Kurator, eine Kuratorin mit ihrer jeweiligen Expertise rein und natürlich könnte theoretisch auch eine
unabhängig vom kulturellen Hintergrund.
Genau, und, ne? Idealerweise ist das natürlich so. Idealerweise wäre es so, dass es auch vielleicht eine afrodeutsche Kuratorin gibt, die, weiß ich nicht, zur mittelalterlichen Renaissance irgendwie promoviert hat. Aber im Moment ist es einfach so, dadurch, dass die Strukturen eben anders sind, dass wir der Meinung sind, dass es im Moment erstmal ein Punkt erreicht werden muss, dass Leute auch langfristig eingestellt werden, eben nicht nur für ein Projekt oder ein Symposium oder eine Performance, die aufgrund ihres Backgrounds einfach andere Sensibilitäten mitbringen. Deswegen einfach auch offener sind oder auch einfach stärker ein Verständnis dafür haben, was problematische Sprachlichkeiten betreffen kann.
Zum Beispiel, haben Sie da Beispiele auch für uns?
Vor 2 Jahren war das im Museum für Kommunikation in Frankfurt eine Arbeit eines weißen südafrikanischen Künstlers, eine Videoarbeit, wo 2 schwarze Handpuppen vorkamen, die ganz eindeutig rassistische Darstellungen von schwarzen Menschen waren. Und wir haben daraufhin auch darauf hingewiesen, das Museum auch darauf angesprochen, also wir als Contemporary End, aber auch eine ganz andere Gruppe von Kulturschaffender. Und da kam halt als Antwort der Kuratorin, ach, sie hat ja noch nie davon gehört, dass es solche Blackface, nennt man das, also rassistische Darstellung schwarzer Menschen gibt. Und das reicht natürlich nicht als Argument, zeigt aber auch, dass sie sozusagen als Person, als weiße Person auch absolut nicht diese Sensibilität hatte.
Fokussieren Sie da vor allem tatsächlich auf Rassismus gegen Schwarze oder geht es auch weiter?
Das geht auch weiter. Also das betrifft alle BIPOC, also alle People of Color, also jeder, der sozusagen nicht als weiß-deutsch sich definiert. Und das ist auch natürlich, kann man auch in anderen Kontexten sozusagen auch als Beispiele genauso nennen, ja.
Und welche Rolle spielt das eigentlich für die Besucherschaft in den Museen?
Eine ganz große Rolle, weil Museen halt, genau wie ich vorhin meinte, ja eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft sein wollen, aber oft das Publikum absolut nicht der Spiegel der Gesellschaft sind oder es doch immer noch sehr schwierig ist, für Museen wirklich breites Publikum anzusprechen, was eben nicht, sagen wir jetzt mal so Anführungsstrichen, der Mittelklasse gebildete
weiße Feuilletonleser.
Genau. Ne? Also das
ich habe es einfach mal in die Vorlage geliefert.
Ja,
für Sie.
Ja, genau. Ich will jetzt auch hier niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen, aber es ist ja eine Tatsache. Und damit hängt natürlich auch wiederum zusammen, wer sich entscheidet, Kunstgeschichte zu studieren oder überhaupt in die Kunst zu gehen. Und das heißt, es fängt natürlich da schon an, dass die Museen, wenn sie stärker Inhalte machen, wo sich jemand auch irgendwie wiederfinden kann, weil es Themen sind, die sie oder ihn auch beschäftigen oder wo sie plötzlich sehen, da sind Sensibilitäten, die verstehen oder die versuchen zumindest irgendwie auch andere Kontexte aufzumachen oder Problematiken zu hinterfragen. Dann kommt natürlich auch ein anderes Publikum mit rein, das sich wiederum dann vielleicht so interessiert, dass sich daraus auch wieder bei jüngeren Generationen ergibt, die dann sagen, hey, das ist eigentlich spannend, in so einer Institution will ich auch mal arbeiten, weil es hängt ja alles miteinander zusammen, dass es jetzt auch stärker homogen ist, als es eigentlich sein dürfte.
Aber ist das nur eine kulturelle Frage, eine Frage sozusagen an bestimmten Herkunftsgesellschaft oder ähnlichem, oder ist das nicht vielmehr auch eine soziale Frage, wer ins Museum geht?
Beides. Das hängt sicherlich beides miteinander zusammen. Wenn man über Zugänglichkeit in zum Beispiel kuratorischen Prozessen oder Projekten spricht, das ist zum einen um das gegen was wir jetzt gerade besprochen haben, zum anderen aber natürlich auch die Frage, wie werden Dinge vermittelt? Wie werden zum Beispiel die Texte formuliert? Mhm. Ich weiß, dass man als Kuratorin immer eine Tendenz hat, man meint, man muss irgendwie schwierig schreiben, weil dann jeder weiß, dass man Ahnung vom Thema hat. Aber
die berühmte Kuratorenlyrik.
Ja, genau. Aber eigentlich macht es ja nochmal viel mehr Sinn, zu versuchen, eben genau Dinge, die vielleicht komplex sind, trotzdem auch anders zugänglich zu beschreiben und sozusagen auch dem Besucher oder Besucherin nicht das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich schon ein gewisses Hintergrundwissen haben müssen. Es ist wirklich einfach eine weniger theoretisch-akademisch geprägte Weise, wie sozusagen auch Projekte und Ausstellungen beworben werden und irgendwie sich auch die Thematiken an sich vielleicht, mit denen sich Ausstellungen beschäftigen.
Durchlässiger vielleicht auch für bestimmte Gruppen, die sich sonst abgeschreckt fühlen könnten.
Absolut.
Haben Sie da Beispiele, vielleicht ein positive und auch negative Beispiele?
Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Sie sind ja selber Kuratorin auch, also Sie sind in Amsterdam, Sie sind mit Ihrem Magazin international vernetzt.
Genau, genau. Also ich meine, für mich eigentlich eher so eine generelle Tendenz, die viel auftaucht eigentlich in den meisten Museen, was ich gerade beschrieben habe.
Ich meine jetzt besonders die Durchlässigkeit der Texte und die Durchlässigkeit der Kommunikation nach außen hin. Also gibt es da positive Beispiele? Also weil Sie gerade das Museum für Kommunikation erwähnen, generell diese Kommunikationsmuseen, in Berlin gibt es ja auch eins und auch in anderen Orten, gelten ja eigentlich eher als relativ offen und zugänglich und niedrigschwellig. Ne?
Ja, sind sie auch. Also, aber wenn es sozusagen um bestimmte Sensibilitäten geht, dann wird es halt doch wiederum schwierig. Ne? Das macht es halt ja oft ja auch irgendwie so kompliziert. Weil sozusagen, wenn es um das genannte Thema ging, was ich gerade meinte, was sozusagen Rassismus betrifft, da dann doch sozusagen irgendwie der Zugang fehlt, wie man damit umgehen kann. Es ist halt irgendwie eher so, dass man natürlich schon sieht, dass viele Institutionen schon auch versuchen, neue Wege zu finden. Also jetzt mit Contemporary End zum Beispiel hatten wir ein großes Projekt im Museum Ludwig, die uns eingeladen haben, irgendwie mit denen zu arbeiten und die parallel auch noch eine kleine Ausstellung hatten, wo sie versucht haben, neu auf ihre eigene Sammlung zu schauen und wo dort die blinden Flecken sind, sage ich mal, in der Sammlungsgeschichte und das auch entsprechend zugänglich zu vermitteln. Also da gibt es natürlich, passiert ja auch viel und das heißt, wenn ich diese Themen aufbringe, geht es auch weniger darum zu sagen, dass das überhaupt nicht stattfindet, aber es kann einfach noch viel mehr passieren und noch viel stärker sozusagen die Diskussion auch dahingehend gelenkt werden, dass einfach die Institutionen auch von innen heraus verstehen müssen, dass auch innerhalb der Struktur etwas passieren muss, was sozusagen auch jetzt nicht von Gastkuratorinnen oder Ähnlichem gelöst werden kann. Dass man sozusagen jemanden einlädt, der mit einer gewissen Expertise vielleicht kommt, ein Projekt zu kuratieren oder dass man Künstlerinnen einlädt, eine Performance oder Ähnliches zu machen. Und was ich halt sage, ist halt klar, das ist gut, das ist wichtig, aber es muss eigentlich darüber hinausgehen. Es muss darum gehen, dass wirklich, ich sag mal so, auf eine Art die Macht geteilt wird, dass sozusagen Positionen geschaffen werden, wo dann jemand auch langfristig an etwas arbeiten kann, was dann sogar auch langfristig solche strukturellen Änderungen hervorrufen kann, weil dass das geschieht durch dieses Projekthafte, was heute meistens ja noch so stattfindet und das habe ich auch in meinem Sprint da, was dann morgen gesendet wird für das Symposium gesagt, dass sozusagen solche Symposien und Symposien auch wichtig sind, aber das kann natürlich nur der Anfang sein. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es dann auch schnell so auf dieser Ebene der Diskussion bleibt. Und die Frage aber natürlich ist, was ist jetzt wirklich eine reale Umsetzung, die eben über ein einjähriges Projekt oder ähnliches hinausgeht.
Aber fühlen Sie da mehr Aufgeschlossenheit in letzter Zeit zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben?
Ja, also ich sehe da schon mehr Aufgeschlossenheit. Es ist aber so, ich meine, ich beschäftige mich sehr lange schon mit diesen Thematiken. Seit meinem Studium, also es klingt jetzt unheimlich alt, aber es sind halt fast 20 Jahre jetzt. Und da habe ich halt über diese Zeit, die ich halt im Kunstbetrieb gearbeitet habe, selber als afrodeutsche Kunsthistorikerin, halt auch schon vorher so Momente gesehen. Und das war immer so ein bisschen dieses Gefühl von zwei Schritte vor, einer zurück. Und deshalb bin ich, glaube ich, immer eher so von der vorsichtigen Sorte und finde das immer alles auch gut. Aber immer diese Frage der Nachhaltigkeit finde ich unheimlich wichtig, immer wieder zu betonen, weil es oft halt nicht in den letzten Jahren nicht unbedingt diese Nachhaltigkeit stattgefunden hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt wirklich mit diesem, ich sage mal in Anführungsstrichen, George Floyd-Moment, den es gegeben hat, es nochmal eine andere Intensität stattgefunden hat, die auch eine Dringlichkeit irgendwie deutlich gemacht hat, die ja hoffentlich stärker auch Druck einfach ausgeübt hat oder noch immer ausübt, wirklich darüber nachzudenken, wie in der Zukunft sich die Strukturen und Ansätze ändern können.
Und Sie haben sich selbst als afrodeutsche Kuratorin bezeichnet. Ja. Ist Ihnen das manchmal nicht auch zu viel, mit dieser Identität, mit dieser Zuschreibung wahrgenommen zu werden?
Nein, also ich stehe dazu. Ich weiß, wo meine Expertisen liegen. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich mich prinzipiell als afrodeutsche Kunsthistorikerin vorstelle. Das habe ich jetzt zum Beispiel nur im Kontext gesagt, um zu sagen, wo meine Perspektive ist, wenn ich sozusagen auf die deutsche Kultur oder Kunstlandschaft schaue. Und im Gegenteil, also in meiner Arbeit oder auch mit dem, was wir mit CN machen, sind wir eigentlich schon längst auch an einem Punkt, wo wir über das hinaustreten, dass sozusagen solche Herkunfts- oder geografischen Zuschreibungen sozusagen, dass man sich darauf reduzieren lässt, sondern wir sagen, uns interessieren bestimmte Themen und wenn das etwas ist, was auch irgendwie Sensibilitäten darlegt, die sozusagen mit unserer Herkunft zusammenhängen, dann ist das auch wichtig, aber wir machen das an sich eigentlich gar nicht mehr zum Thema. Und das ist eigentlich idealerweise auch das, wie es irgendwann in Institutionen sein sollte, dass man eine Ausstellung hat, wo drei Leute daran gearbeitet haben, die total unterschiedliche Backgrounds haben und die machen was weiß ich, zu Robotern, was also überhaupt nichts irgendwie mit Dekolonisierung oder so zu tun hat. Und man hat eine Mischung von Künstlerinnen da, die komplett divers ist, aber man spricht gar nicht mehr drüber, weil es halt so selbstverständlich ist, dass es einfach gar nicht mehr an sich das Thema sein muss, sondern das einfach die Inhalte.
Wäre fast ein idealer Zustand, ne?
Von dem Sie reden. Genau, ja. Das ist das Ideal, wo es eigentlich hingehen sollte.
Yvette Mutumba, Kuratorin, Mitbegründerin des Kunstmagazins Contemporary End, die morgen in Berlin beim Martin-Roth-Symposium zur Zukunft der Museen auftreten wird, mit dem Schwerpunkt Museen und Macht. Und ihr Beitrag wird heißen Access All Areas. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
Jerzy Menzel, großer Filmregisseur, wir mussten heute seinen Tod verkünden. Mit 82 ist er gestorben. Oscar-Preisträger für den Film Liebe nach Fahrplan. 1968 war das.
The winner is Czechoslovakia for Closely Watched Train.
Und ein bescheidener Mann.
I am very happy that Americans like Czech films. Thank you.
Und im Studio ist der Filmhistoriker und ehemalige Chef der DEFA-Stiftung, Ralf Schenk. Wie ist das zu erklären? Das Ende der 60er Jahre, ausgerechnet die Oscar Academy, eine Schwäche für einen kleinen tschechischen Film hatte.
Ja, man darf nicht vergessen, dass das die tschechische goldene Ära des Films gewesen ist. Das war die Zeit, in der die tschechischen Regisseure praktisch alle Freiheiten hatten, die sie haben konnten. Prager Frühling. Und es war nicht der einzige Film, der in dieser Zeit einen Oscar bekommen hat, der einzige tschechische Film. Es gab im Jahr zuvor schon einen tschechischen Film, Der Laden auf dem Korso von Elmar Kloss und Jan Kader, der auch einen Oscar gekriegt hat. Und ich glaube, die Amerikaner haben sich da sehr genau orientiert in Europa. Wo werden gute Filme gedreht? Wo werden spannende Sachen gemacht? Auch politisch interessante Sachen, künstlerisch sowieso. Ästhetisch. Und sie waren bei den Tschechen in den 60er Jahren sehr gut aufgehoben, weil das tschechische Kino der 60er Jahre ist aufregend, das ist spannend, das war ästhetisch neuartig, das war in vielerlei Beziehungen wichtig, auch für Gesamteuropa.
Wie hat sich das gezeigt?
Das hat sich gezeigt Einmal in thematischen Sachen, die ganz neu waren, auch für das Kino in sozialistischen Staaten. Also man ist zum Beispiel weggekommen von diesem Heroenkult. Es gab natürlich auch Filme über den Zweiten Weltkrieg, über die Besetzung, über Widerstandskämpfe, aber die waren anders. Die sahen plötzlich ganz anders aus als vorher. Die waren ironisch, die waren zum Teil sogar sarkastisch, so wie Scharf beobachtete Züge. Das ist der Originaltitel von Liebe nach Fahrplan. Scharf beobachtete Züge auch von Menzel. Und ästhetisch waren diese Filme spielerisch, innovativ. Man hat da mit ganz neuen Mitteln versucht, die herkömmliche Filmdramaturgie aufzubrechen und Geschichten zu erzählen auf eine völlig ungewöhnliche Art und Weise. Und das war ein modernes, innovatives, spannendes, auch politisch spannendes Kino.
Was dann einfach abbrach, als der Prager Frühling niedergewalzt wurde? Oder gab es da eine Möglichkeit, diese Tradition vielleicht in Nischen oder woanders noch fortsetzen zu können?
Es brach natürlich deswegen unter anderem ab, weil einige der wichtigsten Regisseure weggingen.
Miloš Forman zum Beispiel,
Ivan Passer zum Beispiel, Wojciech Jasny zum Beispiel. Es gab ja eine ganze Reihe, die weggegangen sind. Aber es sind auch einige geblieben, wie Reschi Tilova, Jiří Menzel gehörte auch dazu. Und die haben dann zunächst ein bisschen Berufsverbot bekommen, eine ganze Zeit lang, von 69 bis so Mitte der 70er Jahre. Aber als sie dann wieder anfangen durften, ihre Filme zu machen, haben sie sich wieder herangetastet und haben von Film zu Film mehr gewagt, sind wieder ihre Schritte in die Richtung gegangen, die sie in den 60er Jahren schon mal eingeschlagen hatten. Und das hat Menzel dann eben auch zu seinen großen Filmen der 70er und 80er Jahre gebracht.
Wie stark hat er denn eigentlich das Filmschaffen in Ostdeutschland, in der DDR geprägt?
Also ich denke, dass Menzel und vor allem auch Miloš Forman mit ihren ersten Filmen das Spielfilmschaffen in der DDR der frühen 70er Jahre sehr stark geprägt haben. Es war ja so, das waren Gegenwartsfilme. Menzel und Forman haben Gegenwartsfilme gedreht. Sie haben freche Alltagsgeschichten erzählt mit Charakteren, die so nicht von der Stange waren, also die eine ganz besondere Luftigkeit auch hatten, Frechheit und Luftigkeit.
Also individueller als eigentlich vorgesehen von der
Kulturpolitik. Genau. Mhm. Und bei der DEFA kam eine neue Generation zum Zuge, Anfang der 70er Jahre. Das waren so Regisseure wie Roland Gräf, wie Lothar Warnecke, Ingrid Reschke als Frau Iris Gusner und andere. Und die haben sich sehr, sehr stark orientiert, unter anderem eben auch an diesen tschechischen Filmen, weil sie fanden, dass in diesen tschechischen Filmen der 60er Jahre eine viel genauere Wirklichkeitsbetrachtung möglich geworden ist, ein viel genaueres Hinsehen auf Individuen, auf Charakter, auf Schicksale und eben auch politische Spitzen in Alltagsgeschichten untergebracht werden konnten. Hermann Tschocher gehört auch zu den Regisseuren, die in diese Reihe mit reingehören bei der DEFA. Und diese Filme waren ein großes Vorbild, vor allem für Roland Gräf. Roland Gräf hat sich eigentlich seit seinem Debütfilm Mein lieber Robinson 1971 sehr zu Menzel und auch zu Forman bekannt und hat versucht, in diese Richtung seine Geschichten aufzubauen und aufzudröseln. Und Rainer Simon natürlich auch. Und Simon hat Menzel dann ja auch in die DDR geholt. Er musste nicht überredet werden. Menzel hatte Berufsverbot. Er durfte keine Filme machen in Prag. Er hat Theater gemacht, hat ein bisschen Fernsehen gemacht. Fernsehshows, also keine Fernsehfilme, sondern Fernsehshows. Und dann kam Rainer Simon von der DEFA 72 und sagte: Können wir Jiří Menzel besetzen in der Hauptrolle eines DEFA-Märchenfilms? Sechse kommen durch die Welt. Und Menzel hat die Erlaubnis bekommen. Also Menzel hat die Erlaubnis zwar bekommen, aber er hat die Erlaubnis auch erst eine Woche vor Beginn der Dreharbeiten bekommen. Und das war wie so ein Husarenritt. Und er hat dann bei der DEFA in diesem Märchenfilm einen jungen Soldaten gespielt, der gegen einen eingefahrenen alten Hofstaat aufbegehrt. Und
wenn das nicht passt, dann
in diesen Hofstaat aufmischt. Und wenn man sich überlegt, also diese Schauspielerbesetzung, der Hofstaat, also der König und die Königin, das waren Jürgen Holz und Margit Bendokat. Und Menzel mit diesen beiden super Schauspielern aus Ost-Berlin, das war ein Festessen für alle, die diesen Film gesehen haben. Und der Film ist heute noch beliebt und wird immer wieder gezeigt. Und
die Metaphorik wurde erkannt? Die politische, die da auch ein bisschen dahinter
steckte? Die politische Metaphorik wurde schon erkannt. Mhm. Die wurde auch im Studio erkannt und die wurde sicher auch von den Zensoren, die es da gab, in der Hauptverwaltung Film erkannt. Aber es war ein Märchen. Und man wollte sich nun auch nicht anlegen mit dem jungen Regisseur Simon und dieses Märchen nun auch noch irgendwie kaputt machen. Es ist durchgekommen und es ist auch ohne große Probleme durchgekommen.
Und dann 1989, 1990 war plötzlich alles möglich für Jiří Menzel. Absolut noch in einem Alter, wo er hätte nochmal richtig durchstarten können als Regisseur, aber tat sich schwer. Warum?
Naja, er hatte nochmal einen riesengroßen Erfolg mit einem Film Lerchen am Faden, der 1969 schon gedreht worden war. Eine Geschichte nach Bohumil Hrabal, so eine Geschichte, die in den späten Stalinjahren spielt. Und dieser Film war verboten und dieser Film kam 1989 mit der Revolution in Prag praktisch wieder zum Vorschein, wie viele andere verbotene tschechische Filme auch, wie die verbotenen Deva-Filme auch. Und dieser Film war auf der Berlinale ein Riesenerfolg, er kriegte den Goldenen Bären und eigentlich hätte es nochmal richtig losgehen können für Menzel. Aber Menzel fühlte sich mit den neuen Bedingungen der tschechischen Filmproduktion. Es war nicht mehr staatlich. Es gab kein zentrales Studio mehr, das die Gelder zur Verfügung stellte wie vorher. Er musste sich seine Gelder für jeden Film neu zusammensuchen, neu versuchen, irgendwie Sponsoren zu finden. Und das war nicht sein Ding. Also da hat er sich sehr schwer getan. Er hat mir das auch erzählt mal in Bozen und hat gesagt, also eigentlich waren für mich die Zeiten im realen Sozialismus die produktiveren und die besseren, weil wenn ein Filmstoff durch war, wenn der finanziert war, dann konnte ich den auch drehen. Dann war der da und dann, auch selbst wenn er verboten wurde, er wurde erstmal gemacht. Später musste ich um jeden Stoff ringen und kämpfen und das Geld besorgen. Und das ist ihm unendlich schwer gefallen.
Ralf Schenk, der Filmhistoriker, Filmkritiker über den tschechischen Regisseur Jiří Menzel, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und der Thomas Jedicke.
Die Stadt Solingen legt gegen die Berichterstattung von Bild-Zeitung und RTL über die getöteten Kinder Beschwerde beim Deutschen Presserat ein. Die Berichte über die Familientragödie haben nach Ansicht von Oberbürgermeister Tim Kurzbach zahlreiche Grenzen des Pressekodex überschritten. Dabei seien der Schutz der Persönlichkeit vor allem von Kindern und Jugendlichen sowie der Grundsatz der Unschuldsvermutung nicht beachtet worden. Beide Medien hätten unverpixelte Gesichter von Minderjährigen und Angehörigen, ungekürzte Namen, private Fotos und Chatverläufe in sozialen Netzwerken veröffentlicht, erklärte die Stadt. Am Wochenende löschte Bild den Artikel auf bild.de. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring warnte vor den Folgen von Sensationsjournalismus für Verbrechensopfer. Das sei der schlimmste Brandbeschleuniger in einer solchen Situation, sagte die Bundesgeschäftsführerin Biewer dem evangelischen Pressedienst in Mainz. Manchen Medienvertretern fehle leider jedes Bewusstsein dafür, was es bedeute, Opfer einer Straftat mit lebenslangen Folgen geworden zu sein. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verteidigte die Berichterstattung im Deutschlandfunk. Auch ethische Grenzen würden berücksichtigt.
Und da orientieren wir uns einmal natürlich am öffentlichen Interesse. Das ist hier, wie wir gesehen haben, an Berichterstattung in allen Medien absolut überragend und gegeben. Und wir orientieren uns natürlich auch daran, was zum Beispiel Ermittlungsbehörden tun und wie sie mit so einem Fall verfahren. Und in diesem Fall war es zum Beispiel so, dass es in der Berichterstattung oder in der Meinungsäußerung über Bild in den letzten Tagen ein bisschen verloren gegangen, dass auch die Polizei auf ihrer Pressekonferenz aus dem Chat oder aus einem Chat, den es gegeben hat mit diesem überlebenden Jungen, dem unser tiefes Mitgefühl gilt, Chats von diesem Jungen thematisiert hat und aus diesen Chats zitiert hat.
Frankreich unterstützt seine großen Museen, Denkmäler und Kathedralen in der Corona-Pandemie finanziell. 614 Millionen Euro Direkthilfe soll es geben. Davon gehen laut Kulturministerium mehr als die Hälfte an die international bekannten Museen wie den Louvre, an Versailles und das Centre Pompidou. Sie verzeichneten durch die Corona-Schutzmaßnahmen einen Besucherrückgang von 40-80%. Der Direktor des Louvre, Jean-Luc Martinez, bezifferte den Einnahmeverlust auf über 40 Millionen Euro. In Autos und Haushalten in Deutschland befinden sich inzwischen knapp 10 Millionen Radios, die DAB Plus empfangen können. Das sind 1 Million mehr als im Vorjahr, heißt es im aktuellen Digitalisierungsbericht der Medienanstalten. Das bedeutet, dass knapp ein Viertel der Bevölkerung Radioprogramme auf digitalem Weg empfangen kann. In Europa hat sich bisher nur Norwegen komplett vom UKW-Funk verabschiedet.
Thomas Jedicke war das mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, Neustart für eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt, die Wiener Staatsoper. Neuer Intendant, neuer musikalischer Direktor. Und die erste, ja, wie soll man sagen, Corona-konforme Premiere, Madame Butterfly.
Thank you.
Madame Butterfly vom großen Giacomo Puccini aus der Premiere in Wien kommt Franziska Störz. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus Wien.
Ja, also wenn man dieses Duett hört, überhaupt die ganze Oper, das kann einen ja fast nur ergreifen. Ein emotionalisierender Abend auch in Wien heute Abend?
Ja, auf verschiedenen Ebenen durchaus, auf anderen Ebenen etwas enttäuschend. Das ist der Versuch eines Neuanfangs mit einer Wiederbelebung. Und da drin steckt an sich schon ein kleiner Widerspruch. Und insofern, ist es nicht voll. Die Befriedigung kann nicht voll sein.
Ja, es ist nämlich eine alte Inszenierung, muss man dazu sagen, von niemand Geringerem als Anthony Minghella. 15 Jahre alt, von der English National Opera aus London. Und die wurde einfach eins zu eins übernommen jetzt, ja?
Ja, die wurde ja dann auch an der Met gespielt und seine Witwe, die hat das jetzt eben auch wieder mit ins Leben zurückgeholt. Caroline Choa hat die Regie wieder belebt und auch ist für die Choreografie verantwortlich. Sie ist ja selbst Tänzerin und sie bringt auch diesen asiatische Farben damit hinein. Es gibt eben Puppenspieler da drin und es gibt so sehr viele asiatische Anlehnungen und es gibt üppigste Kostüme und eine tolle Lichtregie. Das hat was Filmisches. Es ist schon eine interessante Produktion, aber irgendwie hat sie schon ein bisschen was Angestaubtes tatsächlich.
Und das Musikalische, vielleicht hat das noch ein paar neue Aspekte hinzugefügt. Das ist ja diese Saisoneröffnung, ne, der Wiener Staatsoper nach einer 2,5-monatigen Schließung und mit einem neuen musikalischen Leiter, Philipp Jordan, einem neuen Intendanten, neue Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Was haben Sie da erlebt?
Naja, es waren natürlich beachtliche Rollen- und Hausdebüts. Es war das Hausdebüt von Asmik Grigorian, der litauischen Sopranistin, die nun seit 2 Jahren in Salzburger Festspielen Furore macht als grandiose Salome und eben auch diesen Sommer wieder als Chrysothemis. Jetzt hat sie hier als Chocho San ihr Hausdebüt gegeben.
Also die Madame Butterfly.
Die Madame Butterfly in der Hauptpartie und hat gleich im ersten Akt, also den ersten Auftritt, ziemlich in den Sand gesetzt mit wenig schönen hohen Tönen. Diese Partie ist höllisch. Ja, sie muss ja am Schluss dann auch so grauenvoll sterben und hat unheimlich viel zu durchleiden. Das ist eine unheimlich schwere Partie und interessanterweise scheint sie, obwohl Asmik Grigorian sagt, dass sie das im Mutterleibe ja schon mitgesungen hat, weil ihre Mutter selber als Sängerin diese Rolle gesungen hat, scheint es nicht ihre beste Partie zu sein. Sie hat wunderschön die Arie gesungen, auch wunderschöne Passagen, wie wir es eben gehört haben, in der etwas tieferen Lage. Die Höhen waren irgendwie matt. Es kann auch die Nervosität gewesen sein, aber so ein Hausdebüt an der Wiener Staats ist ohne. Auch ihr Pinkerton, der Freddy de Tomaso, hat das geliefert. Der kam etwas besser weg. Es waren durchaus.
Also der amerikanische Geliebte, den sie sich zurückwünscht, für alle, die Madame Butterfly ja nicht sofort vor dem geistigen Auge haben.
Ja. Genau, der Captain. Es ist ja die gleiche eine Geschichte, die häufig irgendwie verarbeitet wurde für Musiktheater. Die asiatische Geisha, ja, die eigentlich käufliche Frau und der amerikanische oder europäische oder jedenfalls fremdländische, westliche Captain, der sich so eine Frau nimmt, sie aber nicht für voll nimmt und ihr ein Kind zeugt und sie sitzen lässt und dann am Schluss eben mit einer anderen Frau wiederkommt.
Und die musikalische, musikalische Leitung, zu der sollten wir vielleicht auch noch ein zwei Worte sagen.
Also Philipp Jordan, würde ich sagen, hat die meisten Lorbeeren dann heute sich geholt. Das war wirklich toller Puccini, der war lupenrein musiziert mit dem Orchester der Wiener Staatsoper. Auch der Chor war brillant. Also hier gab es keine Corona-Einschränkungen irgendwie auf der Bühne zu hören oder zu sehen. Und dieser Puccini hatte große Kraft, Durchsichtigkeit auch. Da war alles drin und es war auch optisch viel geboten und trotzdem hatte es irgendwie, war so eine angezogene Handbremse dabei und man kann nur hoffen, dass dann unter der neuen Intendanz von Dr. Rosic die Wiener Staatsoper noch wieder Fahrt gewinnt mit doch etwas frischeren Produktionen vielleicht.
Und vielleicht auch eigenen Premieren tatsächlich, ne? Selbstentwickelten Premieren.
Natürlich,
und nicht Übernahmen.
Auf jeden Fall. Natürlich.
Franziska Störz, also mit sehr gemischten Eindrücken von dieser Saisoneröffnung der Wiener Staatsoper, Madame Butterfly von Giacomo Puccini in der alten Inszenierung von Anthony Minghella. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke und viele Grüße nach Wien.
Ja, gerne.
Und also jetzt geht es uns um brutalistische Architektur, die in den 60er und 70er Jahren noch weit verbreitet war, gerade im universitären Kontext. Aber die hat es heute deutlich schwerer, das wissen wir, weil sie so massiv und abweisend wirkt, so dominierend. Also gibt es Pläne, auch den sogenannten Mäusebunker in Berlin abzureißen. Ein ehemaliger Ort für universitäre Tierversuche. Dagegen regt sich Widerstand und es gibt auch eine Ausstellung über diesen Fall. Tobias Wenzel hat sie gesehen.
It's really great. It's on Instagram. Eine Gruppe US-Amerikaner macht Sightseeing am Mäusebunker, diesem Sichtbetonbau, der durch die Form einer gekappten Pyramide, die Fenster in Schießschartengestalt und das kanonenrohrartige Belüftungssystem wie ein martialisches Raumschiff anmutet. Es werden Selfies geknipst und im Netz, dem Hauptort des Brutalismus-Hypes, gepostet. Auch von Graham Pugh.
Brutalistische Architektur wird unterschätzt. Dieses Gebäude ist ein kühnes Statement. Wenn wir es beseitigen, verlieren wir eines der Brenngläser, durch die wir die Welt der 70er Jahre sehen können.
Das Konzept der Ausstellung Mäusebunker und Hygieneinstitut, Versuchsanordnung Berlin, sieht vor, dass man sich erst einmal die beiden in unmittelbarer Nähe zueinander liegenden Gebäude vor Ort ansieht und danach die Berliner BDA-Galerie besucht, als wäre sie ein Studierzimmer. Allerdings hat der normale Besucher keine Chance, den Mäusebunker zu betreten. Im Gegensatz zum Kurator der Ausstellung, Ludwig Heimbach.
Eine eher mal beklemmende Atmosphäre. Mich hat es ein bisschen an den Besuch eines Atomkraftwerks erinnert. Aber genau das ist vielleicht auch das Beispiel, dass es vielleicht etwas Kreativität braucht, sowas umzunutzen. Wenn man sich überlegt, dass der schnelle Brüter in Kalka, ich glaube, für 1 Mark von einem holländischen Investor gekauft worden ist und da heute ein großer Freizeitpark ist, ist nicht besonders hübsch. Aber man braucht halt ein bisschen Fantasie.
Heimbach ist kein neutraler Kurator, will das auch gar nicht sein. Es hat ihn schlicht empört, als er Anfang dieses Jahres erfuhr, dass die Berliner Charité das Hygieneinstitut und den Mäusebunker, den Ort, an dem noch bis vor wenigen Wochen Tierversuche gemacht wurden, abreißen lassen wollte. Die Ausstellung ist für Heimbach deshalb auch der Versuch, für den Erhalt der beiden Gebäude zu werben. In der Galerie verbindet ein Tisch mit Originalzeichnungen die zwei Ausstellungsteile, so wie ein Tunnel die beiden brutalistischen Gebäude in der Realität verbindet. An den Wänden hängen Bilder, die die Fotografin Kai Fingerle jüngst im Innern der beiden Bauwerke machen konnte. In Dauerschleife laufen auf einem Bildschirm Belege dafür, wie der Mäusebunker in der Kunst schon längst eine Ikone ist.
Let us overturn monuments.
In Julian Rosenfelds Film Manifesto betritt die von Cate Blanchett verkörperte Figur den Mäusebunker, als wäre in seinem Innern eine Müllverbrennungsanlage. Der Künstler Lothar Hempel überblendet in seinem experimentellen Film Mäusebunker Gesichter von Frauen mit Fotos des Bauwerks. Sein Abriss wäre eine enorme Energieverschwendung. In Rohbau und Fassade, hat Heimbach errechnet, stecken etwa so viel Energie wie in 1000 VW Golf. Die Ausstellung dokumentiert den mühsamen Bau des Mäusebunkers, den jahrelangen Baustopp und die Aktionen militanter Tierschützer, wie in einem Fernsehbeitrag von 1982 belegt.
In Berlin richteten sie Brandanschläge, vor allem gegen den bombastischen Mäusebunker. Der Leiter der Anlage hat Morddrohungen erhalten.
Ob der Mäusebunker nun erhalten bleibt, ist noch völlig offen. Der Berliner Landeskonservator möchte ihn unter Denkmalschutz stellen, aber auch einen Rechtsstreit mit der Charité vermeiden. Die Frage ist, kann man den kulturellen Wert des Mäusebunkers überhaupt in Zahlen messen?
Schönes Beispiel ist immer, was ist die 9. Sinfonie von Beethoven wert? So, mit der Frage weiß man schon, dass man da nicht viel weiterkommt.
Besonders schön ist, dass Ludwig Heimbach in der Ausstellung auch augenzwinkernd auf die Debatte blickt. Zum Beispiel, wenn er die Frage aufwirft, warum Filmbösewichte immer das beste Architekturdesign haben. Zum Beispiel Goldfinger. Fragt sich, ob nicht auch der martialisch wirkende Mäusebunker einen James-Bond-Bösewicht beherbergen könnte.
Auf jeden Fall. Also das wäre natürlich ein ideales Gebäude, weil Hans Kollhoff hat ja gesagt, Berlin muss Las Vegas werden. Also der Mäusebunker als Empire of Evil Resort Hotel, das wäre natürlich ein Traum. Leider reicht es in Berlin häufig nur bis zur Wüste.
Der Streit um eine Ikone der brutalistischen Architektur, den sogenannten Mäusebunker, nachzuvollziehen in einer Ausstellung in der Galerie des Bundes der Deutschen Architekten in Berlin. Klaus Bukatzky, schaut in die Feuilletons von morgen.
Die Mutter der Porzellankiste präsentiert uns die neue Zürcher Zeitung. Die Vorsicht, also die Mutter der Porzellankiste, paktiert mit der Wahrscheinlichkeit, schreibt Paul Jandl. Sie rechnet sich aus, was passieren könnte und schlägt in Sachen Gefahr noch ein paar Prozente drauf. Also Vorsicht vor der Vorsicht wird uns geraten. Man kann sie mit Spott bedenken und hat für diesen Spott auch genügend Bilder. Den Autofahrer mit Hut, die Ängstlichen, die das vom vergessenen Bügeleisen entfachte Feuer sehen, die Dreifachabschließer. Der Kulturpressebeschauer outet sich gerne als Vierfachabschließer, mindestens. Leben heißt, Gefahren abzuwägen. Gefahren abzuwägen heißt, aus Erfahrung gelernt zu haben. Genau, beim Kulturpressebeschauer ist schon mal eingebrochen worden, vor 45 Jahren. Die Angst in unserer Gesellschaft besiegt man nicht mit Ratio, sondern durch Mut, sagt da ganz mutig der Jurist und Publizist Miloš Matušek im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Es gibt die Unerschrockenen, die Ängstlichen und Schattierungen dazwischen, zählt Paul Jandl auf. Wenn man sich ins Leben begibt, wird man diesen Schattierungen begegnen. Dann begeben wir uns jetzt vor die Bretter, die die Welt bedeuten. Hoffen kann man lernen, und zwar im Möglichkeitsraum Theater, macht uns Daniele Muschonico Mut. Die Hoffnung stirbt eben noch nach der mütterlichen Porzellankiste. Jetzt spielen die Theater wieder, doch allein mit Hoffnung wird auch hier keiner satt und allein mit Zuversicht wird kein Platz verkauft, schränkt Daniele Muschonico in der Neuen Zürcher gleich wieder ein und verlangt von den Theaterleuten Durchhalten in diesen schlimmen Corona-Zeiten. Wer jetzt aufgibt, hat bereits verloren. Die Krise scheidet Spreu von Weizen und nur wer gegen die Verunsicherung der vielen offensive Signale sendet, wird sein Publikum über kurz oder lang zurückgewinnen. Das muss ein Mann gar nicht mehr machen, der für den Berliner Tagesspiegel ein Phänomen ist und für die Süddeutsche Zeitung unser liebster Schurke. Mario Adorf hat Geburtstag. Er spielte in actionreichen Western ebenso mit wie im neuen deutschen Film oder in turbulenten Komödien, so der Tagesspiegel. 1930 in Zürich als unehelicher Sohn einer deutschen Röntgenassistentin und eines Italieners geboren und aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in der Eifel, schreibt Markus Ehrenberg. Ganz zu fassen war Adorf in seinen rund 200 Filmen nie. Immer mit dieser kaminknisternden, warmen Stimme, der raumgreifenden Präsenz, dem ewigen Schnauzbart. Als Feind von Winnetou oder als Mussolini, in der Blechtrommel oder im großen Bellheim. Seine Gewalttätigkeit vermochte ohne Gewalt auszukommen, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dass er sie oft mit einem Hauch von Verletztheit zu umgeben wusste, ließ ihn nur umso gefährlicher wirken. Adorf kann beides spielen, das Menschliche im verwundeten Tier und das Tierische im verwundeten Menschen, lobt Hubert Spiegel. Er wollte nicht nur böse sein, sondern als der Schauspieler erkannt werden, der sich seine Rollen intellektuell hart erarbeitete und gleichzeitig mit ganzem Körpereinsatz spielte. Lesen wir in der Süddeutschen. Und nun, so Willi Winkler, wird der Weltstar Mario Adorf, der deutscher und italienischer gar nicht sein könnte, bereits unglaubliche 90. Wir gratulieren. Ich auch.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.